2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Mittwochabend und 19.10 Uhr ist schon eine ganze Weile vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millerntons, unserem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. Das Spiel des 13. Spieltags der 1. Bundesliga findet am Samstag, den 6.12. Nikolaus um 15.30 Uhr in der Rheinenergie Arena Stadion in Köln statt. Das letzte Spiel gegen den FC fand bei uns am Millerntor statt und endete am 29. Januar 2011 mit einem 3:0 der Boys in Brown. Torschütze war damals zweimal Sir Charles Tucky und Florian Bruns. Mein Name ist Kasche und bei Blue Sky findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Wie immer in meinen Folgen schauen wir kurz auf die Bilanz gegen unseren Gegner. Bisher gab es 32 Partien in der ersten und der zweiten Bundesliga sowie ein Spiel im DFB-Pokal und beim DFB-Hallenmasters. Unsere Bilanz gegen die Rheinländer ist dabei ähnlich desaströs wie die gegen Bayern München. Es hagelte 22 Niederlagen, gab ganze 6 Unentschieden und gerade mal 4 Siege für uns. Der letzte Sieg der Braun-Weißen datiert, wie eingangs erwähnt, von 2011. Der letzte Sieg in Köln liegt noch viel weiter zurück. War der 14. September 1998 und wir gewannen vor, haltet euch fest, der Rekordkulisse vor 10.000 Zuschauern mit 4:1 Toren durch Tore von Malson, Schmielewski, Marin, Scherz im damaligen Müngersdorfer Stadion. Puh, jetzt aber mal gut mit dem Rückblick und wir kommen zu meinem heutigen Gesprächspartner. Er war schon in der Saisonvorschau zu Gast beim Millerntor, beim Yannick und trotzdem stellt er sich euch, liebe HörerInnen, gerne kurz vor mit unseren drei Fragen. Wer bist du, wie bist du zum FC gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Ja, moin moin, Alaf, liebe Zuhörenden draußen an den Endgeräten. Vielen lieben Dank, Kasche, für die Einladung. Und ich bin immer wieder gerne bei euch zu Gast. Das war vor der Saison, hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich tierisch jetzt auf die Aufnahme hier. Ja, wer bin ich? Ich bin Erik, ich bin Teil vom Ein Sechstel des Trotzdem hier Podcasts. Wir sind ein unabhängiger Podcast über den 1. FC Köln. Und ja, wie bin ich zum FC gekommen? Eigentlich ganz klassisch. Mein Papa hat mich damals mal mitgenommen ins damals noch Müngersdorfer Stadion. Das war der 18.03.1986. Ich habe es extra nochmal nachgegoogelt vor der Aufnahme hier. Der FC spielte im damals noch ehrwürdigen UEFA Cup gegen Sporting Lissabon im Viertelfinale und gewann das Spiel 2:0. Und das war mein erstes Spiel in Müngersdorf und ja. Wer einmal europäische Luft gerochen hat, der wollte die auch nie wieder hergeben. Es gab ja dann irgendwie mal 25 Jahre Pause. Aber mich hat mein Vater damals mit dem FC-Virus angefixt. Und ja, so bin ich zum FC gekommen. Und das klingt, als wenn du was fragen wolltest. Schieß los.
Ja, ich wollte mal fragen, bei Trotzdem hier, wie stellt ihr euch da so auf? Macht ihr Spieltagsberichterstattung oder macht ihr auch größere Themen? Habt ihr mal Funktionäre, Spieler, Journalisten, andere Gäste? Wie ist das so bei euch?
Wie lange gibt's euch schon? Wir hatten jetzt am Wochenende unsere 315. Aufnahme. Das heißt, es gibt
Not
uns schon.
Bad.
Gibt uns schon ein paar Jahre. In der Konstellation, wie wir jetzt zusammen sind, gibt es uns ungefähr seit Folge 170, 180, so um den Dreh rum, dass wir uns vergrößert haben. Der Dennis hat es damals ins Leben gerufen und hat dann nach kurzer Zeit sich noch einen zweiten Player dazu genommen. Das war der Marco. Die beiden sind quasi so die Urväter, Urgesteine, Urväter des Trotzdem hier Podcasts. Und du weißt es ja selber, es wird immer mehr und man muss sich irgendwann breiter aufstellen. Und das haben wir dann gemacht und da haben sie mich gefragt, weil ich vorher in einem anderen Verzellnix-Podcast hieß, der mit dabei war. Und ja, da wurde ich gefragt und habe dann auch nicht lange gezögert, sondern auch direkt Ja gesagt. Wir machen hauptsächlich Spieltagsanalysen, schauen, wie das Spiel am Wochenende gelaufen ist, gucken aber auch so ein bisschen links und rechts neben den Tellerrand, uns gucken die Jugendspiele an, bis runter zu U17 meistens. Die U17, U19 vom FC sind ja sehr, sehr erfolgreich, werfen immer noch einen Blick auf die Frauen, wobei wir da seit dieser Saison ein eigenes Format haben, das nennt sich, Achtung, cool. Trotzdem ihr. Also nicht trotzdem hier, sondern trotzdem ihr. Und das ist ein eigenes Format nur für die Frauen vom 1. FC Köln. Und ja, hin und wieder haben wir mal Funktionäre dabei. Und was wir gemacht haben vor der Mitgliederversammlung, haben wir die kandidierenden Teams zur Vorstandswahl haben wir interviewt. Zwei von drei haben sich zur Verfügung gestellt. Im Jahr davor hatten wir alle zur Wahl stehenden KandidatInnen für den Mitgliederrat interviewt. Und da haben wir unsere Zuhörerschaft über Blue Sky im Vorfeld immer aufgerufen, die sollen uns Fragen einreichen. Die haben wir dann gebündelt und allen KandidatInnen die gleichen Fragen gestellt, sowohl bei der Vorstandssache als auch bei der Mitgliederratssache, sodass man auch eine Vergleichbarkeit hatte. Das wollen wir unseren Zuhörenden auch immer bieten, dass sie eine Vergleichbarkeit der jeweiligen KandidatInnen haben.
Ja, cool. Ja, das klingt spannend. Sag mal, wir sind jetzt schon so mit, wir rutschen jetzt schon so ein bisschen mitten rein in so eine Thematik. Wenn wir jetzt und auf das Drumherum schauen, mit dem ihr euch ja dann auch beschäftigt, also mit eurem Verein, wie ist er aufgestellt, was passiert dort? Gerne hört man ja vom Kölschen Klüngeln und Teile eures alten Präsidios und die Allstars sind, waren ja auch Medien und medienpräsent und omnipräsent quasi und haben immer was zu sagen. Und es hat, ist ja auch von der Medienlandschaft nicht so, dass das in Köln relativ einfach ist. Oder leise ist, sagen wir es mal so. Aber jetzt ist gerade irgendwie total ruhig. Was ist denn da los? Habt ihr eine neue rheinische Bescheidenheit?
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, dass es auch mal ein bisschen ruhiger wird im Rheinland. Ich glaube, das hat einfach ganz viel mit dem neuen Vorstand zu tun. Ich hatte es ja gerade schon mal angeteasert. Wir hatten das erstmalig auch in der Geschichte des 1. FC Köln, dass drei Teams zur Auswahl standen. Und so ein Team besteht immer aus einem Präsidenten und zwei Vizepräsidenten. Und da gab es drei kandidierenden Teams. Das eine ist das, was jetzt geworden ist, zwangsläufig. Komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann hatten wir ein Vorstandsteam mit Dr. Carsten Wettig, der im vorherigen Vorstand schon drinne war. Das war der einzige von den dreien, die sich mit zur Wahl gestellt haben. Und in dem Team mit drinne war der Wilke Strohmann. Das ist einer der Gründer von Sparhandy, auch einer der Hauptsponsoren vom FC mal war. Und die Tugba Tekkal, das ist eine Menschenrechtsaktivistin und auch eine ehemalige Fußballerin. Ich glaube vom FC St. Pauli, auf jeden Fall aber auch vom 1. FC Köln.
Ah, von der habe ich schon mal gehört, die macht auch so Streetwork-Projekte.
Genau, richtig.
So. Genau, ja, die
kenne ich. Richtig, ja. Genau. Und diese beiden Teams hat man so vor der Wahl auf Augenhöhe gesehen. Es gab nur das dritte Team, das war das Team Adenauer, das ist der Enkel von Konrad Adenauer. Die hatten aber von Anfang, ja, ich fand das auch nicht wirklich interessant. Die haben echt wirklich alles nur aus dem Namen rausgezogen und ja. Ja, dann wurde der Wahlkampf im Vorfeld so ein bisschen, da war die rheinische Bescheidenheit noch nicht. Das wurde dann ein bisschen schmutzig zwischen, insbesondere dem Team um Strohmann. Die haben dann gemerkt, hoppla, die Mehrheit der FC-Fans ist ja viel interessierter an dem Team, was vom Mitgliederrat vorgeschlagen wurde. Und dann haben die halt so Aktionen gebracht, wie vor der MV haben sie einen WhatsApp-Kanal eingerichtet, damit die Leute, die in der Nähe vom Stadion, wo das stattgefunden hat, wohnen, dann zur Abstimmung vorbeikommen können. Oder der ehemalige Vorstand hat gesagt, die MV findet nur in Präsenz statt. Wir machen kein hybrides Modell, das ist juristisch zu unsicher. Und als man dann gemerkt hat, dass es dann eng wird, dann wollte man doch wieder das hybride Modell. Und solche Spielchen wurden dann gemacht. Und letzten Endes hat sich die, meiner Meinung nach, das ist jetzt sehr subjektiv, Qualität durchgesetzt, und zwar auch schon direkt im ersten Wahlgang mit 65% der Stimmen hat das Team um Jörn Stobbe, Ulf Subbeck und Jörg Albermann die Wahl sehr souverän gewonnen und die haben auch einen sehr sauberen, sachlichen, fairen Wahlkampf gemacht, Entschuldigung, und ja, also die drei sind jetzt der neue Vorstand vom 1. FC Köln, das neue Präsidium und sind jetzt seit 2 Monaten oder sowas im Amt. Und vielleicht ist das auch so der Grund, weswegen es gerade auch so ruhig ist beim 1. FC Köln, weil dieses Team wurde vom Mitgliederrat vorgeschlagen, wurde von vom Südkurven e.V., das ist eine Vereinigung aller Fanclubs, unterstützt und vorgeschlagen, als auch von diversen Gremien, die der 1. FC Köln hat, sodass sie halt die breite Fanbasismasse als Unterstützer hatte und auch die jeweiligen Gremien diese empfohlen hat zu wählen. Und ja, vielleicht ist da jetzt so ein bisschen, man wartet ab, wie es weitergeht. Und ja, das ist so. Deswegen die Ruhe in Köln. Und ich wünsche mir, dass das ein bisschen länger anhält.
Okay. Du sagtest es gerade schon, das Präsidium ist jetzt knapp 2 Monate im Amt. Die Wahl war am 27.09. Kannst du schon so ein kleines erstes Fazit ziehen? Was für Veränderungen streben Sie an? Gibt es irgendwas, was die Vereinsstruktur oder die Mitgliederstruktur so ein bisschen oder die Gremienstruktur in dem Verein ein bisschen beschäftigt?
Auf jeden Fall. Du hast, wir kommen noch mal ganz kurz auf die Kandidaten zurück, die gewählt wurden, dann kann man das besser verstehen. Also du hast mit dem Präsidenten, mit Jörn Stobbe, hast du einen Immobilienmanager, der auch in Köln gut vernetzt ist, der
Dann haben wir den Klüngel doch dabei.
Ja, ja und nein. Also der Klüngel, du kriegst den Klüngel aus Köln nie raus. Aber wenn der Klüngel ruhig ist, ist es doch gut. Genau, dann hast du mit Dr. Jörg Albermann hast du einen Fachanwalt für Sportrecht und Steuerrecht. Und der ist auch Vorsitzender der Arbeitsgruppe Sportrecht im Deutschen Anwaltverein. Und du hast mit dem Professor Dr. Ulf Sobeck einen Sportwissenschaftler, Sportmanager und zertifizierten Fußballtrainer mit der A-Lizenz. Das heißt, wenn der Trainer mal rausgeschmissen werden sollte, könnte er direkt übernehmen. Der auch 2011 schon Co-Trainer der U17 war und mit denen deutscher Meister wurde. Das ist die sogenannte Sportexpertise. Also man sieht schon, du hast einen, der infrastrukturell sein Kerngeschäft hat, dann hast du jemanden, der finanziell sein Kerngeschäft hat und dann hast du die Sportkompetenz. Und das ist halt so das, was man auch so sieht, was der FC jetzt vorhat. Der FC hat unglaublich viele Gremien. Da gibt es einen Mitgliederrat, einen Aufsichtsrat, einen Beirat, einen gemeinsamen Ausschuss, einen Gesellschafterausschuss und. Und du musst immer raten, welcher Rat dir irgendwas rät. Und das ist so komplex, dass eines der Ziele des neuen Vorstands ist, einfach mal die Satzungsänderung zu verschlanken, die Gremien zu verschlanken. Und da will man die Mitgliederbeteiligung mehr in den Mittelpunkt reinsetzen. Und es ist zum Beispiel auch im Gespräch, dass eine mögliche Rückführung der Profi-Abteilung in eine EV-Struktur oder in eine einfache GmbH umgewandelt wird.
Das klingt ja schon ein bisschen wegweisend.
Ne? Ja, auf jeden Fall, genau. Und da ist halt jetzt zum Beispiel das eines der ersten Teams, die gebildet wurden, Expertenteams, die gebildet wurden, um jetzt diese Satzungsänderung voranzutreiben. Und das ist unter dem Dr. Jörg Albermann, diesem Fachanwalt für Sportrecht und Steuerrecht, der sich da mit der Juristerei halt gut auskennt. Das ist so eines der ersten Sachen, die angesteuert worden sind. Dann hast du, das war eine der ersten Sachen, wir hatten über, ich sag's mal, fast Jahrzehnte hinweg, Frank Schäfer und Erich Rutemöller als direkte Berater des Präsidiums. Und die sind jetzt als direkte Berater freigestellt worden, weil diese Sportkompetenz, die bildet der Professor Dr. Sobeck auf jeden Fall ab. Also der Ulf Sobeck ist da, glaube ich, sogar mehr im Thema als Erich Rutemöller. Und dementsprechend, man hat aber auch gleichzeitig gesagt gehabt, man will nicht ausschließen, dass die in anderer Funktion beim 1. FC Köln beraten hätten, aber nicht in der Sache. Das war so die erste Entscheidung. Und dann, das ist jetzt ganz aktuell, wir haben ja heute den 3. Dezember und am 1. Dezember wurde der neue Beirat bekannt gegeben. Und da hat man drauf geachtet, dass es Vertreter aus der Industrie, Vertreter aus der Politik, aber auch Vertreter aus sozialem Engagement heraus sind, dass man eine gewisse Sportkompetenz mit da reinbringt. Und was mir besonders gut gefällt, man hat in diesem Beirat hat man jetzt auch deutlich mehr Diversität drin, indem man auch 4, 5 Frauen mit in den Beirat reingenommen hat, die zum Beispiel die Maike Klohn ist eine Teammanagerin beim DFB, die Christina Marx ist in der Geschäftsleitung von Aktion Mensch mit drinne. Man hat mit der Helga Wolf ein über Jahrzehnte lang engagiertes Mitglied und langjähriger Stadionerfahrung mit in den Beirat reingenommen, bei der Fokus komplett auf Mitgliederthemen und Fanthemen läuft, sodass man halt mit dieser Diversität auch die Mischung in diesem Beirat hat und nicht mehr diese alten, weißen, grauen Männer, die da mit ihrer Erfahrung da irgendwas hin und her machen. Nein, man will wirklich, und das ist ja auch kein Geheimnis mehr, dass Diversität in Gruppen auch für bessere Entscheidungen stehen.
Ja. So. Aber wenn wir dann über Diversität sprechen, ist euer Präsidium rein männlich.
Das ist rein männlich, richtig. Genau, das war die einzige Frau, die da zur Wahl stand, war in dem anderen Team, die Tugba Tekkal, genau.
Genau, okay.
Also das ist jetzt so, ich finde, für die ersten zwei Monate ist das schon mal, man hat eine Satzungsänderung angestoßen, man hat einen Beirat besetzt, man hat sich von Beratern getrennt, ist quasi aus dem Wahlkampf direkt in die Arbeit reingestürzt. Ne? Und das finde ich für zwei Monate im Dienst finde ich das schon eine ganze Menge.
Das stimmt. Dann lass uns mal das Präsidium sein und uns langsam so Richtung sportlich zuwenden. Ihr seid im Sommer aufgestiegen. Logischerweise kamen dann einige neue Spieler hinzu. Königstransfer, also aus finanzieller Sicht, war sicherlich Raff van der Berg aus 21 Jahre aus Middlesbrough. Ich werde aber allerdings bemerkenswert, dass Isaac Johannesson der vom rheinischen Rivalen kam, sich so schnell als einer der stabilen Größen im Mittelfeld etabliert hat. In der Offensive kam dann nochmal Marius Bülter aus Hoffenheim und der omnipräsente gerade Said Elmala, gerade mal 19 Jahre von Viktoria Köln. Der hat sich ja super schnell auf der linken Außenbahn als so perfekter Hoffnungsträger etabliert. Ne? So 5 Tore, 3 Vorlagen. Das ist schon, unterstreichen schon sein enormes Potenzial. Der Elmala gibt dem FC jetzt wieder so ein bisschen Glanz. Jetzt auch, wo er zum erweiterten Kreis der Nationalmannschaft zieht. Was macht ihn denn so gefährlich?
Zum einen, der Elmala ist super schnell und total versiert auf dem Ball. Der kann mit dem Ball umgehen, das ist total brillant. Der hat einen tollen Abschluss, einen richtig scharfen Schuss. Und er ist auch ein Straßenkicker. Er geht in den Zweikampf rein. Wie hat es jetzt im Interview, ich glaube, der Erik Martel war es nach dem Spiel in Bremen gesagt letzte Woche, Said Elmala probiert einfach Sachen aus. 4-mal scheitert er, aber beim 5. Mal bringt er dann den Ball aufs Tor und dann geht er rein, weil der Schuss so scharf ist. Also es ist ein richtiger Rohdiamant und ja, es hat schon seine Gründe, dass Brighton vor der Saison, wo er noch kein Erstligaspiel hatte, dass Fabi Hürzeler schon 15 Millionen Euro für ihn geboten hat. Ne? Also das sieht man schon. Der ist ein absolutes Talent und es gibt nicht wenige, die sagen, dass er irgendwann finanziell stärkste und größte Transfer ist, den der FC auf der Einnahmenseite stehen haben wird. Weil er halt einfach unbekümmert ist, gefährlich ist, auf der linken Außenbahn schnell hoch und runter läuft und einfach mit Instinkt auch viel arbeitet. Und dazu dann gefährlicher Abschluss.
Okay. Ich habe heute, ich glaube, im Kicker ein Video, ein Interview mit ihm gesehen, wo er gesagt hat, dass er auf jeden Fall über die Winterpause hinaus bleibt. Weil das ja auch schon kolportiert wurde, dass er zur Winterpause möglicherweise schon weg ist. Also er wird wohl bis zum Sommer bleiben, aber ich gehe mal davon aus, also wenn jetzt schon alle so heiß auf ihn sind, dann hoffe ich mal, dass ihr standhaft bleiben könnt und der Vertrag lang genug läuft, dass ihr ihn vielleicht noch 2-3 Jahre halten könnt.
Also der Vertrag läuft bis 2030 und hat keine Ausstiegsklausel. Sure. Insofern, ich hatte jetzt irgendwo mal gehört gehabt, dass selbst für Eintracht Frankfurt, die ja auch gefüllte Konten anscheinend haben oder eigentlich haben müssen, El Mala mittlerweile zu teuer ist und dass es in Deutschland eigentlich nur aktuell Dortmund und Bayern gibt, die den kaufen können. Und da hoffe ich natürlich, dass die Kölner in Stuttgart jetzt gesehen haben, wie es funktionieren kann. Ne? Also das ist natürlich jetzt das Modell, was jedem
ins von Ausland uns, verkaufen.
Was jedem von uns in den Augen liegt. Ne? Said El Mala wird ein dreistelliger Millionentransfer, genau. Und wenn für Moltemade so viel. Warten wir es ab. Ich habe bei uns im Podcast-Team eine Wette laufen. Wir haben immer die sogenannte Saisonspende. Da machen wir vor der Saison Wetten und sagen dann, müssen dann am Ende der Saison da bezahlen, so jede Wette 1 Euro oder 5 Euro oder was auch immer wir für Wetten haben. Und ich habe jetzt gesagt gehabt, am Ende der Transferphase im Sommer, also zum 1. September nächsten Jahres, hat Said El Mala immer noch das Trikot des 1. FC Köln an. Bin mal gespannt.
Ja, da drücke ich dir mal die Daumen.
Also, ja, ansonsten ist es für einen guten Zweck.
Genau, ansonsten ist es für einen guten Zweck. Genau. Du, dann lass uns mal wenig über eure weiteren Neuverpflichtungen sprechen, die ich eben genannt habe. Also Vandenberg, Johannesson, ich will immer Johansson sagen, aber der heißt ja Johannesson, Bülter und auch vielleicht auch noch über Jakob Kaminski. Sag mal ein bisschen was zu denen.
Ich fange mal, weil du ihn eben hervorgerufen hast, mit Bülter an. Bülter ist jetzt erstmal mit 32 Jahren und in Hoffenheim aussortiert, stellt sich jeder die Frage, warum holt der FC so einen Spieler? So, und dann hat man aber relativ schnell gemerkt, dass das echt auch ein Riesentransfer ist. Zum einen mit seiner Erfahrung, die er auf den Platz bringt, mit seiner Präsenz im Sturm. Und gleichzeitig mit seiner Erfahrung kann er auch die jungen Spieler, wie ein El Mala zum Beispiel, kann die auch noch ein bisschen coachen auf dem Platz oder im Training an die Hand nehmen und so weiter. Und das Ganze für kolportierte 1 Million Euro. Also ein Megatransfer, der da dem FC gelungen ist. Isak Johannesson war letzte Saison der beste Spieler in der zweiten Liga nach Kickernoten und Kickerwerten. Und der hatte eine Ausstiegsklausel, der wäre eigentlich für den FC gar nicht erschwinglich gewesen, hatte aber bis zum 30.06. eine Ausstiegsklausel und die wurde irgendwie dem FC zugesteckt und dann musste es innerhalb von einem Tag alles über die Bühne gehen, sodass man den dann mit einer AK für, ich weiß gar nicht, 5 Millionen oder irgendwie sowas bekommen hat, was auch ein Riesentransfer ist. Ne? Der bringt jetzt die Leistung, die er in der zweiten Liga gebracht hat, in der ersten Liga natürlich jetzt nicht ganz so stark wie letzte Saison, aber die Gegner sind auch andere. Es gibt aber dem FC die absolute Stabilität, das, was letzte Saison gefehlt hat, ein Spielmacher, ein zentraler Achter oder Zehner, die gibt Johannesson im 1. FC Köln und bringt dazu auch noch Torgefährlichkeit mit rein. Und wenn man jetzt den, den du jetzt noch nicht genannt hast, Ragnar Ache dazu nimmt, Ache bindet immer 2 Abwehrspieler, legt die Bälle aber genial ab und da gab es schon diverse Tore in Regensburg 2-mal, dass Ache auf Johannesson ablegt und der das, der die Bude macht.
Und Ache ist halt auch so ein richtiges, der ist halt echt körperlich stark.
Eine richtige Maschine, ne? Das ist eine totale Maschine, stimmt. Genau. Ja, stimmt schon, ja. Und der ist halt mit Bülter Stoßstürmer vorne drin. Zusammen haben sie selten gespielt, aber kam auch mal vor. Aber in der Regel wechselt immer Bülter für Ache oder Ache für Bülter. Und wen ich als Mega-Transfer finde, ist Jakob Kaminski. Das ist auch der einzige Spieler, der diese Saison neben Marvin Schwäbe jede einzelne Minute auf dem Feld stand, der hat jedes Spiel durchgespielt und der ist halt auch unglaublich schnell, der ist jetzt auch wieder, der war ja in Wolfsburg, der ist ja nach Wolfsburg gegangen für irgendwie 12 Millionen Euro und da hat er aber nicht, das hat alles gar nicht gepasst und jetzt ist er in Köln und jetzt blüht er auf, vielleicht weil Kwasniok auch mit seinen polnischen Wurzeln seine Muttersprache spricht, ist da eine Kommunikation zueinander, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist Kaminski wieder in der polnischen Nationalmannschaft drin, hat da jetzt auch den Siegtreffer gegen die Niederlande geschossen und ist ein Megatransfer und hier hat der FC den ausgeliehen aus Wolfsburg, hat aber eine Kaufoption bei kolportierten 5 Millionen Euro, was für so einen Spieler in der Qualität natürlich auch ein Geschenk ist. Ne? Also insofern ist da einiges richtig gelaufen in der letzten Saison, und der Königstransfer, wie du ihn gerade eben bezeichnet hast, ist Raf Vandenberg von Middlesbrough, kam der ja zum FC. Das waren dann schon, ich glaube, um die 10 Millionen Euro, die der FC bezahlt hat.
Alter, 10 Millionen Euro.
Ja.
Hier sind Aufsteiger.
Ja, genau. Ich kann ja gleich mal erklären, wie das Geld zustande kam, das zur Verfügung steht. Auf jeden Fall, er hat leider...
Wir reden mal ganz kurz zusammen schon mal, ne? So 10 Millionen, 5 Millionen hier, da mal 4 Millionen und noch eine Million, ne? Da kommen wir auch schon auf ein...
Ja, 23 bis 25 Millionen kommen wir.
Alter.
Genau.
Entschuldigung.
Sage ich gleich was zu. Ganz kurz nur, Vandenberg kam rein, kam relativ spät, war einer der letzten Transfers, die getätigt wurden. Das hat sich natürlich in der Preisklasse dann auch ein bisschen hingezogen. Dementsprechend hat er nicht zu Saisonbeginn direkt gespielt. Als er dann nach der ersten Länderspielpause soweit war, hat er gespielt, hat er Einsatzzeit bekommen und hat bombastisch gespielt. Der war hinten drin. Das war, du hast echt gemerkt gehabt, da steht jetzt echt eine Abwehrkante und die holst dir die Dinger mit dem Fuß, mit dem Kopf raus, und der ist echt richtig gut. Und dann kam, ich glaube, die 88. Minute in Wolfsburg, ein sinnlos Foul an der Mittellinie, Schulter-Ex-Gelenksprengung, und dann ist er erstmal ausgefallen. Und jetzt hat er sein Comeback. Genau, richtig. Das kennen wir vom Plätzen in Trochtersen, glaube ich.
Ja, genau.
Und da hat der, jetzt hat er am letzten Wochenende nach seiner Verletzung sein Comeback gegeben. In Bremen hat auch direkt wieder super funktioniert. Ich bin gespannt. Also das, was er bis jetzt gezeigt hat, werden wir an dem auch noch richtig viel Spaß haben. Und er ist halt auch noch jung. Er ist 21 oder 22, glaube ich. Und das ist natürlich auch noch ein sehr, sehr junger Spieler. Und auch da glaube ich, oder ist große Chance, dass der Marktwert steigt und dass man da, und da sind wir uns alle bewusst darüber in Köln aktuell, dass die Spieler nicht nach Köln kommen und da dann den Rest ihrer Karriere bleiben, sondern die nutzen Kölner Sprungbrett. Johannesson hat zum Beispiel gesagt, sein Traum ist irgendwann die Premier League. So, und das wissen halt alle. Aber das ist halt auch das Geschäft. Und insofern kommen sie nach Köln, nutzen die Bundesliga, sich zu zeigen und sich dann weiter zu verbessern. Und da glaube ich, wenn wir mit Vandenberg, mit Elmala, mit Kaminski wahrscheinlich auch irgendwann, wenn wir ihn dann fest verpflichtet haben, auf jeden Fall, und Johannesson, auf jeden Fall Leute haben, die uns da Kapital in die Kassen reinspülen werden.
Okay.
Und dann hatte ich mir gerade, während ich so viel geredet habe, noch aufgeschrieben, wo das Geld herkommt.
Mach mal.
Du hattest, der FC, das darfst du ja nie vergessen, der FC hatte die Transfersperre, wo die nichts ausgegeben haben. Der FC ist abgestiegen, wo bei leistungsbezogenen Verträgen keine Siegprämien gezahlt wurden. Dann hat der FC 7 Millionen für Jonas Obig bekommen, als er nach München gegangen ist, und hat im Sommer auch nochmal richtig, richtig viel Kohle für Damien Downs bekommen, der nach Southampton gegangen ist. Und so kommst du auf eine ungefähr Liquidität von 22 bis 25 Millionen Euro, die der FC dann jetzt in die Spieler investiert hat. Und das klingt natürlich sehr viel, wenn du aber weißt, dass du halt in Summe eigentlich quasi 3 Transferperioden nichts machen konntest, ist das, glaube ich, ein normaler Schnitt.
Ja. Ist das immer ganz schön. Ich weiß nur einfach so, wenn ich das mit uns vergleiche, wir spielen in einer anderen Liga, was das betrifft, aber das wird sich ja vielleicht auch irgendwann ändern. Gut. Dann haben wir das Thema auch geklärt, wo eure Kohle herkommt, nämlich nicht durch irgendwelche
dubiosen Geschäfte.
Genau. Kommen wir mal zu eurer taktischen Ausrichtung. Ihr seid Lukas Kwasniok als Trainer verpflichtet, hat den Struber ersetzt. Der setzt gerne auf ein 3-4-3, glaube ich. Wo siehst du das zentrale Element? Eure Spiels sind ja flügelbetonte Angriffe und dann so dynamische, inverse Dribblings, vor allem durch Spieler wie Elmala. Ihr beherrscht halt so ein richtig gutes Wechselspiel zwischen aggressivem Pressing und defensiver Kompaktheit. Was ist denn, ist das der, auch der große Unterschied zum System Struber?
Auf jeden Fall. Struber hatte, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt ein System hatte. Es war ein totaler Antifußball unter Struber. Der FC ist auch noch nie mit so schlechter Stimmung aufgestiegen. Und da gab es ja schon einige Aufstiege. Und was jetzt komplett anders ist, ist halt wirklich zum einen, hast du gerade ja schon gesagt, Dreier-Fünfer-Kette hinten mit schnellen Spielern über die Flügel. Was ganz neu ist beim ersten FC Köln, ist, dass du halt im Spiel auch mal die Taktik ändern kannst, dass du von einer Dreierkette auf eine Viererkette umstellen kannst, da dafür nur einen Wechsel brauchst. Und dann rotiert sich das innerhalb der Mannschaft auf dem Feld zurecht. Und dann hast du die ersten 5 Minuten danach eine große Chance, den Gegner zu überraschen, bis sie das auch gesehen haben, wie jetzt die Umstellung ist. Dann hast du eine höhere Qualität von der Bank, zweifelsohne mit dem, was du jetzt an Kader dazu bekommen hast, an Qualität. Und was Kwasniok anders macht als Struber, er wechselt halt früher und häufiger. Bei Struber hatten wir nachher so einen Running Gag gehabt, wir müssen wechseln, ach nee, wir haben ja noch nicht die 70. Minute. Und das ist hier halt anders, ne? Du hattest jetzt gegen Dortmund die Situation, dass du deinen 5. Wechsel in der 75. Minute hattest und in der 85. Minute hat sich Hübers verletzt, sodass du dann nur noch mit 10 Leuten zu Ende gespielt hast. Oder in Bremen hattest du einen verletzungsbedingten Wechsel in der ersten Halbzeit und dann hast du trotzdem einen Doppelwechsel in der Halbzeitpause gemacht, sodass du dann mit Beginn der zweiten Halbzeit schon 3 Wechsel durchgeführt hat das. Und das ist halt komplett neu und durch die Geschwindigkeit über die Flügel, die auch von der Bank kommen können, durch Elmala, durch Kaminski, durch Thielmann, der auch irre schnell ist, Bülter kann auch über den Flügel kommen, du hast Meiner noch, der richtig schnell ist im Kader, da kannst du natürlich dann immer wieder was bewegen. Okay. Was beim FC nicht so gut läuft, ist sind die Verteidigung von Standards. Da sind die ligaweit die schlechtesten, ne? Insbesondere nach Ecken.
Super. Jetzt komme ich gerade dann auch auf die Frage, wie gelingt es denn Mannschaften gegen euch gefährlich zu werden?
Über Standard, auf jeden Fall. Da ist der FC immer anfällig, haben jetzt 12 Gegentore nach Standards, die meisten nach Ecken davon bekommen, sind auch in der Box drinne. Gehen sie mal robuster zur Sache, mit 4 oder 5 Elfmetern ist der FC da auch Ligaspitze, wobei nicht jeder Elfmeter klar ist, wie er nachher in der Statistik dann dasteht, ist aber egal, Elfmeter ist Elfmeter gegen den FC. Und ich habe mir ja gestern auch das Pokalspiel von St. Pauli angeschaut, wenn du aus einer stabilen Abwehr herauskommst, und das hat St. Pauli ja in München gemacht und das hat St. Pauli ja auch gestern in Gladbach gemacht, aus einer stabilen Abwehr herauskommst, wenn du den FC das Spiel machen lässt, damit tun die sich noch schwer.
Okay, gut. Dann kommen wir mal zum Spieltag. Samstag 15.30 Uhr, Gästeblock mal wieder pickepacke voll. Wer auf unserer Seite nicht dabei sein wird, David Nemeth. Oh, so wie vielleicht Andrea Odonji, der sich im Spiel gegen die Bayern verletzte und vielleicht auch geschont werden muss. Ich habe jetzt aus dem Pokalspiel nichts Negatives gehört, dass da irgendjemand sich vertreten hat, aber es kann auch passieren. Wir haben heute Mittwoch. Liebe HörerInnen, ihr hört diese Sendung erst ab Freitagmorgen, kann natürlich noch was dazwischen kommen. Was in der Woche sonst noch bei uns passiert, erfahrt ihr natürlich in der Spieltags-PK, könnt ihr bei YouTube streamen. Die ist, glaube ich, am Donnerstag müsste die sein. Oder ihr lest es bei Tim im Vorbericht nach. Kommen wir mal zu eurem Kader. Timo Hübers, glaube ich, fällt aus. Luca Kilian ist noch raus, beide mit einer Knieverletzung. Ich glaube, Kilian hat einen Kreuzbandriss. Gibt es noch weitere gesperrte oder verletzte Spieler?
Ja, Dominik Heinz ist ja auch verletzt, ne? Der hat sich jetzt gegen Bremen verletzt. Der wird auch jetzt Winterpause haben. Wird Vandenberg wahrscheinlich wieder zurückkommen. Joel Schmid, der überraschend eingeschlagen hat, diese Saison ist verletzt. Allesamt Innenverteidiger, die ich jeweils aufgezählt haben. Und dementsprechend ist in der Abwehr, glaube ich, gerade so ein bisschen Not am Mann. Offensiv, glaube ich, sind alle an Bord. Wüsste ich jetzt nicht, dass irgendwer ausfällt. Da sind alle an Bord. Ragnar Ache war jetzt gegen Bremen verletzt, hatte eine Gehirnerschütterung. Da weiß man nicht genau, wie lange, das kann ja mal ganz schnell, ganz lang dauern.
Protokoll. Da ja. gibt es so ein Liga-Protokoll, da hatte Nina mal einen Artikel zugeschrieben, findet ihr auch bei uns im Blog übrigens.
Okay.
Dieses Protokoll.
So wie beim American Football, dieses Concussion-Protokoll.
Ja, ja, es gibt so ein Concussion-Protokoll, genau. Es gibt ein Protokoll bei Kopfverletzungen. Genau, die müssen erst ein Clearing abwarten.
Ach, sehr gut, das wusste ich jetzt nicht, dass sowas auch schon ist gut, dass es das mittlerweile gibt. Das finde ich extrem wichtig, ja.
Genau. Dann wären wir schon fast durch mit deinen Verletzungen, hoffe ich. Also nicht mit deinen Verletzungen. Also
Verletzungen. Gut, ich weiß, wie du es meinst.
Was macht dich sicher, dass ihr Samstag gegen uns gewinnt?
Ha!
Ist ja quasi so ein 6-Punkte-Spiel gegen die direkten Konkurrenten. Auch wenn es jetzt Tabellensituation ein bisschen auseinander ist, aber wir bleiben ja direkte Konkurrenten. Wir wollen beide den Klassenerhalt. Das ist das ja das Ziel.
Ich habe eigentlich gehofft, dass die Frage nicht kommt, weil wir hatten ja schon im Vorgespräch drüber gesprochen. Ne? Also zum einen macht mir beim FC mich nie sicher, dass die gewinnen. Zum anderen habe ich ja auch meine einleitenden Worte, Moin Moin Nalav, das hat ja was damit zu tun, dass ich meine beiden Heimaten miteinander da verbinde. Ich wohne ja jetzt vor den Toren Hamburgs in Buxtehude und komme aus dem Rheinland. Insofern habe ich natürlich auch hier oben meinen Fußball gefunden, der braun-weiß ist. Und dementsprechend schlagen gerade zwei Herzen in mir und ich weiß gar nicht, ob ich sicher bin, dass der 1. FC Köln gewinnt. Ich kann mir vorstellen, dass nach dem Bayern-Spiel und nach dem Gladbach-Spiel gestern St. Pauli weiter mit einer kompakten Defensive arbeiten wird und das wird für den FC sehr schwer werden. Und wenn dann nach vorne hin ausgekontert wird oder mit Standards der FC unter Druck gesetzt wird, da könnte ich mir schon durchaus vorstellen, dass St. Pauli dann auch den einen oder anderen Effekt setzen wird. Und deswegen vermutlich, also ich gehe mal, glaube ich, von einem Unentschieden aus. Vielleicht ist es auch so ein bisschen die Hoffnung, weil ich mit meinem Sohn im Stadion bin und der eiserner FC St. Pauli-Fan ist. Der ist mit mir immer am Millerntor und hat auch schon das ein oder andere Rabaukencamp mitgemacht. Und dementsprechend ist es auch vielleicht, dass ich den Familienfrieden will, dass das Spiel unentschieden ausgeht. Ich kann es nicht sagen. Also ich hoffe auf ein schönes Spiel. Ich hoffe auf eine faire Partie von Fanseiten auch. Wir sitzen direkt neben dem Gästeblock. Ich glaube, ich werde da mehr St. Pauli-Lieder hören als FC-Gesänge und dann lasse ich mich in dem Spiel einfach treiben. Und wenn Köln gewinnt, freue ich mich. Wenn St. Pauli gewinnt, freue ich mich. Und wenn es unentschieden ausgeht, freue ich mich für ein geteiltes Herz mit jeweils einem Punkt.
Okay, also würde ich jetzt mal den Tipp als unentschieden einloggen.
Machen 2-2, komm, dann haben wir alle Spaß.
Ich habe Spaß, wenn wir 2-1 gegen euch gewinnen.
Das glaube ich dir, das ist auch total in Ordnung. Ich werde die Frage jetzt in dieser Woche ganz häufig gestellt und ich habe früher immer gesagt gehabt, ich bin im Stadion immer, wenn Köln gegen St. Pauli spielt, für den, der es nötiger hat, gerade die 3 Punkte einzufahren. Und dementsprechend müsste ich an der Stelle eigentlich ganz ehrlich sein, dann müsste ich bei St. Pauli sein. Ich weiß aber nicht, ob ich es kann. Ich glaube dann, wenn ich im Stadion drin bin, ich bin da aufgewachsen, ich hatte früher Dauerkarte in Müngersdorf. Ich glaube, dann kommt wieder mein altes Ich in mir hoch und dann, glaube ich, ist die Emotion, von der ich mich treiben lasse, dann doch mehr pro FC. War zumindest alles in der gut. Vergangenheit so.
Dann wünsche ich dir viel Spaß am Samstag im Stadion. Ich werde leider nicht da sein. Ich wünsche euch allen, lieber HörerInnen, viel Spaß, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Das NDS zur Partie kommt von Yannick. Wir hören uns zum Spiel gegen Mainz erst wieder. Erik, ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir heute Abend genommen hast. Die letzten Worte in dieser Folge gehören wie immer dir. Bitteschön.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Immer wieder gerne. Ich finde den Millerntor ein super Format und bin sehr gerne hier Gast. Meine letzten Worte hatte ich ja gerade schon so mehr oder weniger gesagt. Ich bin mit meinem 9-jährigen Sohn im Stadion und wir machen ein Papa-Sohn-Wochenende mit Fußball Köln gegen St. Pauli und wir freuen uns einfach nur auf eine tolle Atmosphäre und sowohl im Stadion als auch außerhalb des Stadions für alle Zuhörenden, für alle Fanlager. Gerade in den heutigen Zeiten immer stabil bleiben. Das ist so die Message, die ich gerade überall gerne verteile, weil wir haben in Gießen gesehen, wie schlimm die Zukunft werden kann. Und das haben wir alle, glaube ich, keinen Bock drauf.
Hast du recht. Ich danke.
Ich danke auch.
Tschüss.
Tschö.